Ja, ihr Lieben, auch nochmal von meiner Seite herzlichen Dank. Letzten Sonntag ist ja angesagt worden, dass es mir nicht so gut geht. Ich hatte sehr, sehr starke Zahnschmerzen. Und während du dankenswerterweise eben gebetet hast, fiel mir auf, dass im Grunde genommen meine letzte Woche ein ganz interessantes Intro auch zur heutigen Predigt sein könnte. Und zwar, ich hatte seit Mittwoch so leichte Zahnschmerzen, so als wenn man sich mal zu doll die Zähne zusammengebissen hätte, da ist so ein komischer Druck. Naja, man schiebt eine Ibuprofen ein und gut ist der Tag. Am Freitag hatten wir eine Firmenveranstaltung und ich merkte, so richtig lustig ist das nicht mehr. Rufst du mal deinen Zahnarzt an und holst dir für nächste Woche einen Termin. Kommst über die Tage mit Ibuprofen. Naja, ich bin dann so ein Ibuprofen-Fressmonster geworden im Laufe dieses einen Tages. Ich habe immer die Tabletten eingeschoben wie so ein Junkie. Und merkte dann, es wird immer schlimmer. Die Nacht zum Samstag war eine Katastrophe. Ich kann euch genau sagen, welcher Notarzt bis zu wie viel Uhr nachts geöffnet hat, weil ich echt überlegt hatte, okay, du fährst um 2 Uhr in eine ganz bestimmte Klinik und lässt dich da erschießen oder sonst irgendwas. Hauptsache, der Schmerz hört auf. Ich bin dann doch nicht gefahren, weil ich endlich ein bisschen schlafen konnte, 45 Minuten lang, Wahnsinn. Und bin dann am Samstag zu so einem Zahnarzt gefahren, der samstags offen hat, und der hat das sich angeguckt, hat, wie so Ärzte das machen, schön rumgeklopft, zur Freude des Patienten, und dann geröntgt, und dann haben sie halt diagnostiziert, was es ist. Und dann hieß es, ja, da kann ich aber leider gar nichts machen. Dann dachte ich, okay, normalerweise gehe ich zum Arzt und will, dass er jetzt mir eine Spritze gibt, den Zahn rausreißt, was auch immer, dass der Schmerz endlich aufhört. Und er meinte, ja, ich besorge Ihnen aber einen Termin am Montag bei unserem Chirurgen. Aus Montag wurde dann Dienstag, weil der Chirurg dummerweise andere Patienten hatte. Es ist völlig unmöglich, dass man da andere Leute einfach so den Termin gibt. Und ich sollte bis Dienstag ausharren. Und tatsächlich, bis Dienstag blieb nichts anderes übrig, als Ibuprofen zu fressen. Und ich habe die Tagesdosis überschritten und sie hat trotzdem nicht so viel bewirkt. Es waren richtig schlimme Tage. Dienstag wurde operiert. Die OP selbst war schon fast ein Spaziergang. Und seitdem lassen die Schmerzen nach. Ich futter statt Ibuprofen jetzt Eis und kühle die Wange, die schon für euch fast gar nicht mehr dick aussieht. Aber diese Tage bis zur Operation, die sind vielleicht ein Einblick in das, worüber ich heute mit euch reden möchte. Es ist keine wohlfeile, ausgebreitete Predigt. Es gibt kein Predigtskript. Es gibt nur eine kleine Mindmap auf meinem Handy, wo so einzelne Gedanken stehen. Und von daher möchte ich euch bitten, heute möglichst intensiv mitzudenken. Ich habe einen ganz bestimmten Gedankenfaden und wenn ihr dabei bleibt, ich kann ja zwischendurch auch mal auf den Tisch klatschen, dass er wieder aufwacht, dann hoffe ich, dass auch ich mein Gedanke transportiert wird. Ja, ich hatte halt aufgrund der Situation jetzt noch nicht die Chancen, das 7-mal alles zu durchdenken. Als Christen kommen wir in die Situation ab und zu, dass uns etwas wehtut. Und Leute, die jahrelang, jahrzehntelang, vielleicht ihr Leben lang zur Gemeinde gehören, wissen, dass man zum Arzt Jesus gehen kann und den geistlichen Schmerz, den man verspürt, bei ihm abgeben kann. Mein Auslöser für heute ist meine letzte Predigt, die ich euch gehalten habe. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir vor 2 oder 3 Wochen auf Wunsch der Gemeinde hier einen dogmatischen Vortrag hatten zu der Frage, was ist eigentlich Sünde? Und diesen Vortrag haben wir aus 5 verschiedenen Blickwinkeln heraus beantwortet. Und wer über Sünde, über seine Sünde nachdenkt, der verspürt hoffentlich einen Schmerz, so wie ich mein Puckern hier hatte, was immer schlimmer wurde. Und als langjährige Christen sind wir gewohnt, du kannst deine Sünde bei Jesus abgeben, dann wird 1. Johannes 1, Vers 9 zitiert, was völlig richtig ist, dass wenn wir unsere Sünde bekennen, dass er dann treu und gerecht ist, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Wir haben dieses, der Schmerz ist da, wir wissen, wie das Medikament heißt und im Gegensatz zu Ibuprofen wirkt es auch. Wir können mit dem Schmerz der Sündenerkenntnis in unserem Leben zu Jesus kommen und werden im gewissen Sinne sofort geheilt. Wir müssen nicht warten bis zum Dienstagmorgen, wo dann endlich ein Chirurg sagt, okay, jetzt spritze ich ein bisschen und dann schneide ich auf und dann fräsen wir die Wurzelspitzen um 2 Millimeter ein bisschen kürzer und dann legen wir noch was drauf, dass die Bakterien nicht mehr reinkommen. Nein, unser Medikament wirkt eigentlich sofort. Und das ist richtig und das ist gut so. Das will ich jetzt nicht durchstreichen. Manchmal glaube ich, dass uns Christen aber etwas verloren geht, nämlich dieses 4 Tage lang mal unter dem Leid oder unter dem Schmerz der Sünde auch mal zu leiden. So wie ich in den ersten Tagen auf der Arbeit, Ibuprofen rein, Wasser rauf, weitergemacht. Sowas kann uns als Christen passieren, dass uns Sünde zwar irgendwie, dass wir sie registrieren, aber sie nicht ernst nehmen. Ich habe die Sünde, den Zahnschmerz, nicht ernst genommen. Ich dachte, okay, hast mal unglücklich gebissen, hast da ein bisschen eine kleine Nervosität ausgelöst, aber das eigentliche Problem, das habe ich doch gar nicht gewusst. Ich habe Zahnschmerzen gesehen, habe meine Tablette genommen, aber tatsächlich war es eine bakterielle Infektion im Kiefer. Und da überlege ich, und das ist der Gedankengang, über den ich mit euch nachdenken möchte, und zwar auch sehr persönlich nachdenken möchte, ob wir auch manches Mal zu schnell zur Medizin greifen, und ich habe nichts gegen die Medizin Jesus, überhaupt nicht, das ist weiterhin richtig, aber ich würde gerne über diese Phase zwischen Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis nachdenken. Weil ich glaube, dass wir uns das hier vielleicht manchmal zu einfach machen und es etwas verloren geht. Zweiter Einstieg. Als ich über Predigten 2016 nachdachte, für mich, und die Gemeinde hat es ja auch zum Teil getan, habe ich mir in meiner Notizliste so einen kleinen Satz aufgeschrieben, nämlich, ich möchte Predigten predigen, die etwas mit meinem Leben zu tun haben. Predigten predigen, die etwas mit meinem Leben zu tun haben. Das ist eine Forderung, die hört man Land auf, Land ab. Also die habe ich auch in der alten Gemeinde regelmäßig gehört. Unsere Predigten müssen lebensnäher sein. Und normalerweise springe ich im Karree, wenn ich sowas höre. Aber in diesem Fall habe ich es mir ja selbst gesagt. Und gar nicht so sehr im Sinne von, deine Predigten waren bisher nicht lebensnah, sondern ich wollte einfach nochmal die Predigten, die ich halte, genau mit diesem Aspekt prüfen. Und kurz danach hat, und jetzt bin ich mal ein bisschen gemein, habt ihr beschlossen, dass ich hier einen dogmatischen Vortrag über was ist Sünde halten soll. Ich nehme mir vor, lebensnahe Predigten, und ihr knallt mir als erstes das Thema, halte mal eine dogmatische Stunde zum Thema, was ist Sünde, in meiner Agenda. Das ist spannend. Und dann habe ich mit euch das Thema gehalten. Und versuchen uns, die da waren, können ja nochmal überlegen, ob wir die 5 Perspektiven hinbekommen. Die 5 Perspektiven, anhand der wir Sünde versucht haben zu identifizieren. Ihr erinnert euch an eine Tabelle mit 2 Spalten und 3 Zeilen. Die erste Zeile, was stand da? Worum ging es in der ersten Zeile? Richtig, Tatsünden. In der ersten Zeile ging es um Dinge, die wir tun oder die wir tun sollten, aber nicht tun. Wir tun Verbotenes oder wir tun das Gebotene nicht. Das war die erste Zeile, Tatsünden. Unterteilt nach positiv und negativ, im Sinne von das, was Gott geboten hat, tun wir, das, was Gott verboten hat, tun wir, oder das, was Gott geboten hat, tun wir nicht. Zweite Zeile.
Unterlassungssünden.
Nee, das ist die 2. Spalte gewesen, aber die 2. Zeile. Gedanken. Das erste waren die Taten und die 2. Zeile waren die Gedanken. Und da wieder die positive Sache. Wir denken leider Dinge, die Gott verboten hat. Und Unterlassungssünde wäre, wir denken das nicht, was Gott geboten hat. Und die 5. Zeile, da gab es diese Unterscheidung positiv, negativ nicht. Hättet ihr bloß die Definition von Wayne Grudem auswendig gelernt? Sünde ist jedes Abweichen von Gottes moralischem Gesetz in Taten, Gedanken und Natur. Hast du das gewusst?
Ja.
Cool, warum sagst du es denn nicht? Hier wird man immer gehauen, wenn man falsche Antworten gibt. Ja, genau. Und ich persönlich denke, dass jeder von uns in mehr als einem dieser 5 Bereiche sagen musste, stimmt, da sündige ich. Vielleicht sind wir noch recht stark, dass wir das Verbotene nicht tun. Ja, also soll es nicht stehlen, soll es nicht lügen, soll es nicht Ehe brechen. Vielleicht sind wir da Helden, in Anführungsstrichen. Aber spätestens bei den anderen 4 Bereichen, beim letzten ja ohnehin, aber bei den anderen 3 Bereichen, da versagen wir ganz oft. Und jetzt möchte ich eine Frage stellen, aber zur Frage folgende Vorbemerkung. Es geht mir nicht darum, hier irgendjemanden ans Bein zu treten. Du böse X oder du böser Y. Sondern ich will, dass jeder von euch einfach meinen Gedankengang mitgeht, den ich mir selbst gestellt habe. Was hat denn dieser Vortrag wirklich bewirkt? Wir haben uns eine Stunde diesen Vortrag angetan, ich als Redner, ihr als Zuhörer. Was hat es bewirkt? Hat es etwas gebracht? Ich kann das nicht beurteilen, ob es was gebracht hat im Hinblick auf euch. Aber ihr selbst könnt es für euch. Das ist eine rhetorische Frage, ihr müsst jetzt zum Glück nicht antworten. Zwei Leute kamen nach der Predigt auf mich zu. Der eine meinte, heftig, Ansgar, heftig. Ich habe mich nicht getraut, zurückzufragen, was er damit genau meint. Ich habe es erstmal positiv eingetütet, im Sinne von, dass ich den Nachmittag nicht ganz deprimiert bin. Und ein anderer meinte, ich hätte ein eher trockenes Thema sehr griffig und verständlich rübergebracht. Aber ist das die Mission gewesen, weswegen wir uns diese eine Stunde angetan haben? Dass es heftig ist und dass es trockene rübergebracht wurde? Wir jetzt vielleicht ein bisschen klüger geworden sind im Kopf? Wobei, wie viel Klugheit hängen geblieben ist, haben wir ja eben gemerkt. Wie viel darf ich denn erwarten, wenn ich hier vorne predige? Wie viel darfst du erwarten, wenn du hier predigst? Alle anderen Brüder, die den Lerndienst mehr oder weniger häufig machen. Wie viel dürfen wir erwarten von der Gemeinde? Eine Gemeinde, die, wenn man mal 6 Wochen Urlaub abzieht, so gefühlt 45 Wochen lang Predigten hört, also mindestens 45 Predigten, die brav zum Brotbrechen kommen. Ich bin ja da nicht ganz so brav heute gewesen zum Beispiel. Da hat man ja auch noch ein paar Beiträge. Das heißt, man hat so 100 bis 150 geistliche Anregungen, die man so im Jahr mitnimmt. Wie viel darf der Prediger erwarten vom Predigtzuhörer? Ist es zu viel erwartet, dass ich sage, hey, ich habe hier einen Intensivvortrag zum Thema Sünde gehalten und jetzt erwarte ich, dass Brüder und Schwestern plötzlich ihr Leben ändern? Ich habe gestern eine Predigt von mir, in Anführungsstrichen zufälligerweise gefunden, aus dem Jahr 1999 und da hatte ich formuliert, eine Predigt des Wortes Gottes zielt definitionsgemäß auf eine Verhaltensänderung beim Zuhörer. Was bringt aber eine Predigt, wenn sie nicht umgesetzt wird, wenn die Anwendung nicht erfolgt? 17 Jahre später bin ich immer noch der gleichen Ansicht. Was bringt eine Predigt, wenn sie nicht zu einer Verhaltensänderung führt? Das war die Einleitung. Meine anständige Predigt hätte ich sie vermutlich deutlich reduziert, aber ihr müsst halt mit der Rohfassung leben. Ich komme jetzt, das Problem im Raum ist bekannt, ich komme jetzt nochmal aus einem anderen Blickwinkel reingeflogen. Und zwar möchte ich eine kleine Lanze brechen. Ich bin fest überzeugt davon, dass die Entscheidung der Gemeindestunde richtig war. Ich bin fest davon überzeugt, dass es richtig war, dass wir beschlossen haben, dass die Frage, die ja aus der Gemeinde kam, wir wollen mal was hören zum Thema, was ist Sünde, dass wir die auch mal dogmatisch behandelt haben. Und ich wünschte mir, ich, Ansgar, wünschte mir, um genau zu sein, euch, noch mehr davon. Ich weiß nicht, inwiefern in dieser Gemeinde Karl-Heinz van Heiden eine Autorität ist. Ich glaube, das kommt ja brüdergemeintlich so ein bisschen aus dem anderen Dunstwasser angeschwommen, der Bruder. Aber für mich ist Karl-Heinz ein wertvoller Diener und Mitdiener im Reich. Und Karl-Heinz schreibt auf seiner alten Website Folgendes. Unsere Gemeindearbeit, also für die, die ihn nicht kennen, Karl-Heinz van Heiden ist seit gefühlt 30, 40 Jahren ein Reisebruder der Brüdergemeinden und predigt in allen möglichen Gemeinden, die ihn halt einladen, ist auf Konferenzen, gerade im Raum Rehe, recht häufig unterwegs und in der einen Brüderbewegung eigentlich einer der maßgeblichen Mitwirkenden. Und Karl-Heinz schreibt als Kenner der Brüdergemeindenszene, unsere Gemeindearbeit ist im Allgemeinen nicht darauf angelegt, systematisch biblische Lehre zu vermitteln. Man hört Predigten zu unterschiedlichen Einzeltexten, die dem Bruder liegen, in Anführungsstrichen. In schlecht besuchten Bibelstunden bewegen wir uns meist sehr langsam durch ein biblisches Buch. Auf diese Weise werden biblische Zusammenhänge, wenn überhaupt, erst nach Jahrzehnten erkennbar. Doch gesunde biblische Lehre ist lebenswichtig für eine Gemeinde und es genügt nicht, wenn nur einzelne Brüder Zusammenhänge kennen. dieses Anliegen, dass wir als Gemeinde neben Predigten, die genauso wichtig sind, wie sie bisher wichtig sind, darin will ich gar nichts streichen. Ich will eigentlich nur etwas daneben stellen, dass wir systematisch uns die biblischen Wahrheiten erarbeiten oder erarbeiten lassen. Dieses Anliegen habe ich mit Christian schon vor gefühltem Jahr besprochen, dass da mein Herz für schlägt. Karl-Heinz plädiert dafür und ich wünschte mir, dass wir als Gemeinde da im Gespräch bleiben, wie wir das machen. Der eine Auftrag war, mach was zum Thema Sünde, ist erledigt, Haken dran. Die Frage ist, ob wir darauf aufbauend ein anderes Konzept oder ein weiterführendes Konzept erstellen. Es wäre schön, wenn wir untereinander miteinander reden, dass wir mit den Ältesten darüber reden, mit den Lehrern, vielleicht auch als Gemeindestunde irgendwann mal darüber reden. Aber am Ende bleibt etwas übrig. Es geht mir nicht darum, euch irgendwelche Lehrsätze in den Kopf zu hauen. Sünde ist jedes Abweichen von Gottes moralischem Willen in Taten, Gesinnung und Natur. Dieser Satz ist sowas von trocken hier oben im Kopf. Wenn ihr den hättet zitieren können, dann hätten wir noch nicht viel gewonnen. Karl-Heinz formuliert weiter in seiner Website, nun ist die biblische Lehre aber nicht dazu da, unseren Kopf größer zu machen, sondern unser Leben Christus ähnlicher. Gesunde biblische Lehre verändert unser Verhalten. Deshalb schloss der Herr in einer seiner Reden mit folgenden Worten. Was nennt ihr mich immer zu Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich sage? Ich will euch zeigen, mit wem ich den vergleiche, der zu mir kommt, auf meine Worte hört und tut, was ich sage. Er gleicht einem Mann, der ein Haus baut und dabei so tief ausschachtet, dass er das Fundament auf Felsengrund legen kann. Wenn dann das Hochwasser kommt und die Flut gegen das Haus drückt, bleibt es stehen, denn es ist gut gegründet. Aber der Jesus sagt, doch wer meine Worte hört und sich nicht danach richtet, ist wie ein Mann, der sein Haus ohne Fundament einfach auf die Erde setzt. Und jeder Kinderstundenbesucher weiß, was dann passiert. Wenn die Flut gegen das Haus drückt, stürzt es in sich zusammen und wird völlig zerstört. Gesunde biblische Lehre muss unser Verhalten verändern. Und deswegen ist meine Frage, was hat unser kleiner Auszug zum Thema Sünde gebracht? Als Hörer habt ihr es immer einfach. Ihr könnt sagen, ja, der Ansgar, der war so kompliziert, das habe ich alles nicht verstanden. Okay, ich hätte meine Meinung dazu, aber das ist eine Möglichkeit. Und manche Leute verstehe ich besser als andere. Das ist so. Ihr habt ein Volltextskript gehabt. Weiß nicht, 10 Seiten? Das hätte man in Ruhe auch nochmal durchlesen können. Und jetzt auch wieder rhetorische Fragen. Ich will keinen hier beschämen. Es geht um so eine Art Selbstreflexion. Wer hat sich denn das Skript am Ende nochmal in die Hand genommen und darin nachgelesen? So viel zum Thema rhetorische Fragen. Okay. Also rhetorische Fragen, ihr dürft gerne euch melden, aber es ging jetzt nicht unbedingt ums Handzeichen. Aber ich freue mich, dass Leute das in die Hand genommen haben. Der Prediger machte sich den Aufwand, ein volltextliches Skript zu geben, damit es nochmal nachgelesen werden kann, weil ihm völlig klar ist, dass eine Stunde Intensivvortrag nicht alles abgespeichert werden kann. Der Vortrag dient, einen Überblick zu bekommen und für das Vertiefende gibt es dann das Skript. Wer hat denn noch über einzelne Aspekte des Vortrages nachgedacht? Diese 5er. Also erst mit den rhetorischen Fragen, das üben wir nochmal. Diese 5er-Matrix. Ich tue Böses, ich tue das Gute nicht. Ich denke Böses, ich denke das Richtige nicht. Und ich bin von Natur aus Sünder. Wer hat sich damit nochmal beschäftigt? Das Thema Sünde ist eines der Hauptanliegen Gottes. Und vielleicht warst du die Woche danach krank oder auf Dienstreisen oder sonst irgendwie beschäftigt. Hey, musst dich nicht mit mir jetzt irgendwie auseinandersetzen. Ich bin da ganz entspannt. Aber die Frage ist, Gott hat dir dieses Thema in dein Leben reingeschrieben, indem er dem Prediger dieses Thema predigen ließ. Und jetzt ist die Frage, wie hast du darauf geantwortet? In der Predigt, die ich aus 1999 vorlas, die Predigt hieß über das Halten und Hören von Predigten und der Untertitel hieß, wie viel Wirksamkeit lassen wir Gott zu oder Gottes Wort zu? Also der Vortrag ist da und die Frage ist, wie weit kommt das Ganze eigentlich an uns heran? Ich will nicht locker lassen. Ich will mal fragen, wir haben über Sünde geredet. Wer von den Zuhörern hat in den nächsten Tagen Buße getan über Sünde? Es ging halt nicht nur um eine intellektuelle Erkenntnis. Es ging nicht um das Auswendiglernen eines dogmatischen Lehrsatzes, sondern es ging darum, dass Gott so über uns Menschen denkt. Und entweder erfüllst du mindestens die ersten 4 Punkte nicht, dass du noch nie etwas, oder in letzter Zeit, nichts Verbotenes getan hast, dass du immer das Richtige tust, dass du noch nie was Verbotenes gedacht hast und immer das Richtige denkst, dann ist okay. Aber ansonsten hätte die Predigt dich erwischen müssen. Und sie hätte dazu führen müssen, dass du irgendwie ins Gebet übergehst und sagst, Herr, ich bekenne dir diese oder jene Sünde, ob es eine Tatsünde ist, eine Gedankensünde, eine Sünde, die gegen ein Gebot verstößt oder jene Unterlassungssünde. Die Frage ist, wer hat Buße getan? In der Predigt hatte ich folgenden Text gesagt. Ich rufe hier zur Buße auf. Nehmt euch Zeit und prüft Kategorie für Kategorie, also jeden dieser 5 Felder. Was hat sich breit gemacht? Was ist salonfähig geworden? Also was findet in deinem Leben statt, ohne dass du es noch als Sünde so richtig einstufst? Was gehst du gar nicht mehr an? Was hat sich bei dir einfach breit gemacht? Vielleicht auch deshalb, weil es keiner aus der Familie oder aus der Gemeinde sieht. Was sieht Gott, der alles weiß, auch das, was im Menschen ist? Ich will mich nicht zu hoch stellen. Ich bin Ansgar und ich bin ein Sünder. Aber wenn ich hier vorne stehe, dann rede ich im Namen Gottes. Und deswegen sind diese Sätze tatsächlich jetzt nicht Ansgars freundliche Bitte gewesen, mal über euer Leben nachzudenken, sondern wir erfüllen als Herolde die Aufgabe, im Namen Gottes die Gemeinde mit Fragen zu konfrontieren. Und diese Fragen hier stelle ich jetzt nochmal. Wer hat denn da irgendwie Buße getan? Kurzum, wer hat sein Leben geändert danach? Wir hatten vorher im letzten Jahr die Matthäus 18-Serie gemacht und auch dort geht es eigentlich das ganze Kapitel über um Sünde. Die Sünde, wie wir übereinander denken, ob wir groß von uns denken und den anderen niedrig halten. Wer hat denn da Buße getan? Wo kann jemand sagen, jetzt ein Jahr später oder ein halbes Jahr später, meine Beziehung zu Bruder X oder mein Denken über Schwester Y hat sich geändert? Und dann sagst du, naja, hat sich nicht geändert. Dann stelle ich die Frage davor, hast du denn Buße getan darüber, dass du über jemanden anderes, der in seinem Glaubensleben immer wieder strauchelt, verächtlich nachdenkst? Denn das war das Thema des Kapitels. Oder ein Thema. Wir kommen hierher und ich ja auch. Wir hören Predigten und manche schreiben, so wie ich, fleißig mit. Aber wo findet Verhaltensänderung statt? Wo kann Gott in unserem Leben nicht nur reden, sondern wir hören ihm ausnahmsweise auch mal zu? Ich überdramatisiere. Ich sage nicht, ihr sitzt alle mit Petersilie in den Ohren da, wie gewisse Legionäre, die den Trubadix im Gefängnis von Rom bewachen müssen. Ich glaube schon, dass wir zuhören. Aber der Hebräerbriefschreiber formuliert, dass man im Hören träge werden kann. Und da ging es nicht um ein Problem für einen Hals-Nasen-Ohren-Arzt, sondern um ein geistliches Problem. Hey, ich habe dieses Jahr schon 52 Inputs, du bist Nummer 53, stell dich mal schön hinten an. Nochmal, es geht mir nicht darum, irgendeinem von euch auf die Füße zu treten. Vermutlich müsste ich mir selbst gegens Bein kicken. Ja? Sondern, dass wir einfach mal aus der Situation, weil jetzt der Prediger ausgefallen ist, ein bisschen die Ruhephase nutzen und so ein bisschen reflektieren über, wie wir mit dem, was Gott uns geschenkt hat, in der Vergangenheit umgehen. Die Frage ist, ihr kennt dieses Bild, ich glaube aus dem Jakobusbrief ist das, dass jemand in einen Spiegel guckt und merkt, hier klebt noch Nutella, da noch ein bisschen Frühstücksei und hier noch die Schminke von vorgestern, also besonders bei mir. Und wenn man sich dann umdreht und weggeht, dann würde ich ja sagen, was für ein Volltrottel denn? Warum guckt er in den Spiegel, wenn er sich dann umdreht und nicht Wasser in die Hand nimmt und sich reinigt? Und die Frage ist, gucken wir in einen solchen Spiegel und verhalten wir uns genauso unweise, oder wenn ich die Anführungsstriche bringe, muss ich natürlich, also verhalten wir uns genauso klug oder sind wir tatsächlich unweise, dass wir in den Spiegel zwar schauen, uns dann aber umdrehen und weggehen. Und keiner von uns möchte eigentlich so dumm sein. Der Begriff Spiegel ist in der Reformation nochmal sehr wichtig geworden. Gar nicht, weil irgendjemand den Jakobusbrief ausgelegt hat, sondern Martin Luther und Calvin zum Beispiel haben darüber nachgedacht, welche Funktion hat das Gesetz? Wozu haben wir Christen eigentlich ein Gesetz? Ja, dieses, naja, wir müssen danach leben, diese ganz schnelle Formel, da merken sie, das ist es ja nicht. Und sie haben, der eine spricht vom dreifachen Gebrauch des Gesetzes, das war Luther, und der andere sagt von drei Anwendungen des Gesetzes, das ist Calvin. Und eine dieser drei Aspekte ist, dass das Gesetz ein Spiegel ist. Ein Spiegel für uns. Wir gucken in das Gesetz und es soll ein Spiegel sein. Ein Spiegel, der dem Menschen sein sündiges Wesen vor Augen führt. Calvin hat mal ein 80 Seiten langes Heftchen geschrieben. Ich übertreibe mal. So dick. Also ist jetzt völlig egal, so dick. Und im Laufe der Jahre hat es sich zu einem so dicken Buch entwickelt. Die Institutio. Ein total spannendes Buch und total interessant zu lesen. Und ich lese euch mal 5 Sätze vor. Calvin hat nicht im 20. Jahrhundert, auch nicht im 21. gelebt. Man hat es versucht, in der Sprache ein bisschen zu glätten, aber ich lese langsam, damit ihr den langen und etwas altertümlichen Sätzen folgen könnt. In der Institutio, zweites Buch, 7.7, sagt er, so ist also das Gesetz einem Spiegel gleich, indem wir unsere Ohnmacht und aus ihr unsere Ungerechtigkeit erblicken sollen. So wie uns ein Spiegel die Flecken und Runzeln unseres Angesichts vor Augen hält. Ich füge noch mal ein, wenn wir hier über Sünde nachdenken, dann soll uns das ein Spiegel sein. Dieser Spiegel, der uns unsere Ohnmacht und aus der Ohnmacht unsere Ungerechtigkeit aufzeigt. Er sagt dann weiter in 7.8, wenn uns nun im Zeugnis des Gesetzes unser aller Ungerechtigkeit und Verdammnis versichert wird, so geschieht das nicht dazu, dass wir in Verzweiflung versinken und uns trostlos in Verderben stürzen. Gewiss werden die Gottlosen auf diese Weise verängstigt, aber das geschieht doch wegen ihrer inneren Verhärtung. Bei den Kindern Gottes muss doch wohl eine andere Erziehungsabsicht bestehen. Was ist die Erziehungsabsicht des Gesetzes im Hinblick auf uns Christen? Was soll es uns bringen, wenn wir über Sünde belehrt werden? Warum? Und Calvin sagt nämlich, dass sie alle die törichte Meinung von ihrer eigenen Kraft fahren lassen und einsehen, dass sie allein durch Gottes Hand stehen und Bestand haben, dass sie nackt und bloß zu seiner Barmherzigkeit ihre Zuflucht nehmen, auf sie allein sich stützen, sich in ihr gänzlich bergen, sie allein als Gerechtigkeit und Verdienst für sich in Anspruch nehmen. Altes Deutsch. Ich kann ihn nicht noch vereinfachen, weil es würde ihm ganz viel wegnehmen. Aber dieses, was Calvin, mir geht es ja nicht um Calvin, es ist einfach nur einfach ein Lehrtext eines anderen Bruders. Was er einfach hier bringt, ist dieses, dass wir einsehen, wer wir sind, dass wir darüber auch verzweifeln, nicht um uns danach in den Selbstmord treiben zu lassen, das grenzt er ja eindeutig ab, aber dass wir diese Traurigkeit über uns selbst erstmal verstehen. Das ist eine Funktion des Gesetzes, des Wortes Gottes, das ist dieser Spiegel. Ich gucke in den Spiegel und merke, Mist. Und deswegen ist der untere Balken in meiner Fünfer-Matrix das wirklich tödlichste. Das war ja, dass wir von Natur aus, von dem her, wie wir auf diese Erde kommen, schon überhaupt nicht Gott entsprechen. Wir eigentlich keine Chance haben. Und wir gehen als Christen dann ganz schnell dazu über, dass wir sagen, zum Glück hat Gott uns ja errettet. Zum Glück ist Jesus gestorben und unsere Sünde ist vergeben und wir haben Frieden mit Gott, Römer 5,1 und. Und das ist alles richtig. Aber manchmal wünschte ich bei uns, dass die erste und die zweite Stunde vertauscht wären. Die erste Stunde ist bei uns immer die Lösung und die zweite Stunde ist die Problematisierung. Manchmal wünschte ich mir, dass wir erstmal problematisieren und eine Stunde leiden, bevor wir dann aufrufen und sagen, nicht nur, ich elender Mensch, wer wird mich erretten? Römerbrief hat Christian ja länger versucht zu erklären. Dass wir erstmal diesen Hilfeschrei überhaupt aussprechen, bevor wir schon die Lösung haben. Wir schlucken wie die Amerikaner schon jeden Morgen Paracetamol, falls irgendwas ist an dem Tag. Also ich will jetzt die Gemeindeordnung nicht durcheinander werfen. Mir geht's überhaupt nicht um irgendwelche Revoluzzi-Allüren meinerseits hier, sondern dieses, sind wir noch traurig über Sünde? Gucken wir in den Spiegel und merken wir noch unsere Verlorenheit? Noch einmal, wir haben über das negativste Thema, das Gott kennt, gesprochen. Sünde. Und inwiefern war es uns ein Spiegel? Sind wir nochmal neu verzweifelt? Haben wir neu bei Gott Zuflucht gesucht? Oder sind wir zu schnell übergegangen und haben gesagt, naja, meine Sünde, ich bin halt ein Sünder, ist so, lässt sich nicht ändern. Hier 1999 haben wir ein Heftchen rausgegeben, Freiheit von Sünde, Utopie, Wirklichkeit oder andauernder Kampf. Es ist einfach so, das Ergebnis des Heftchen ist, du wirst auf dieser Erde nicht frei von Sünde sein. Das ist die biblische Lehre. Du wirst immer wieder sündigen. Und dann kann man sagen, okay, so ist es, habe ich dogmatisch verstanden und weiter. Aber das wäre eine Verkürzung des Ganzen. Das wäre die Currywurst statt eines richtigen Essens. In der Liste von Predigtwünschen der Gemeinde kam auch ein umfangreicheres Thema vor. Die, die in der Gemeindestunde waren, wissen, wovon ich rede. Die nicht dabei waren, müssen sich einen Teil auch denken. Wir hatten verschiedenste Vorschläge aus der Gemeinde, ich weiß nicht, 10 Stück ungefähr, und haben die in der Gemeindestunde besprochen. Die meisten Themen hatten wir verstanden, nicht bei allen waren wir so 100% sicher. Und dann gab es auch einen Bereich, wo jemand gesagt hat, ich möchte gerne mehr darüber reden oder hören, wie Heiligung aussieht. Und nicht, was ist Heiligung theoretisch, das hatten wir oft genug, sondern Heiligung ganz praktisch. Und diese Schwester, die diese Punkte eingebracht hatte, hatte so ein paar Schlagwörter noch hinterhergegeben, nach dem Motto, was ist mit den Lieblingssünden in meinem Leben? Wie komme ich damit klar? Wie komme ich da weg davon, dass ich ein heiliges Leben führe? Auch der Vorschlag, über was ist Sünde zu reden, kam aus der Gemeinde. Das heißt, es gibt dieses Anliegen in der Gemeinde, wegzukommen von Sünde. Und jetzt hat es eine Antwort gegeben und der Vortrag hätte besser sein können, den hätte jemand anders halten können, den hätte man länger machen können, alles geschenkt. Die Frage nochmal ist, wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Ich werde den Vortrag zur Sünde nicht wiederholen. Ihr habt das Skript ist auf der Website bibelunterricht.de. Ich kann nur herzlich einladen, vielleicht doch nochmal sich das Ganze anzugucken und möchte jetzt ein paar andere Hinweise geben. Auch das könnte vielleicht durch den einen oder anderen Bruder in der zukünftigen Predigt nochmal untermauert werden. Das sind so Highlights, die hier als Stichpunkte stehen. Zum Beispiel, wir singen hier ganz gerne als Gemeinde. Und ich bin immer wieder erstaunt, dass wir hier einige musikalische Talente haben. Damit meine ich nicht die Musiker, das ist das eine, sondern auch gesanglich ist ja manches versteckt. Und es gibt ja jetzt anscheinend Überlegungen, ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich das richtig verstanden habe, dass dieses Buch dann irgendwann mal vielleicht hier als 5. oder 6. stapelbares Buch bei uns aufkommt oder vielleicht andere Bücher ersetzt. Und da habe ich zum Beispiel ein Lied gefunden, wo ich sagte, ach Mensch, das würde ich gerne, dass wir das als Gemeinde singen. Wir können es, wir kennen es nicht, zumindest die 3, 4 Leutchen, die ich gefragt habe, kannten es nicht. Ich lese euch einfach mal den Text vor. In dem Grauen ist es dann Lied 416, ist aber in den anderen Büchern nicht enthalten. Und da heißt es, ist aus dem Jahr 2000, also relativ neu, Herr, erbarme mich, erbarme dich über mich. Ich bekenne, dass ich schuldig bin vor dir. Alles, was ich bin, bin ich nur durch dich. Herr, erbarme dich über mich. Herr, vergib mir die Sünde, die mich trennt von dir. Ich erkenne, nur du bist gerecht. Herr, befreie mich von Stolz, wecke Sehnsucht in mir nach dir. Kommt wieder der Refrain. Herr, erbarme dich über mich. Und die 2. Strophe. Du allein kennst mein Herz und du siehst mein Bemühen, dich zu lieben, aus eigener Kraft. Es befreit mich zu spüren, dass dein Geist in mir Liebe schafft. Titel: Herr, erbarme dich oder Herr, vergib mir meine Sünde. Es gibt Lieder, die können wir als Gemeinde singen und es gibt Lieder, die man vielleicht eher zu Hause singt. Für sich. Und dazu muss man auch nicht mal musikalisch sein. Entweder klimpert man das auf dem Klavier oder auf irgendetwas, was man hat, vor sich hin. Aber dass man auch Lieder benutzt, um dem Herrn zu antworten. Meine Frage war, wie reagieren wir auf biblische Lehre? Und erste Antwort ist, schau, dass du dem Herrn antwortest. Und eine Möglichkeit, neben dem Gebet, das muss ich jetzt nicht groß erwähnen, das ist jedem klar, wäre, auch entsprechende Lieder zu singen. Dass die musikalischen Leute unter euch in den Liederbüchern nachgucken. Was mir hier an der Produktion von Dillenburg super gut gefällt, ist, sie haben sich richtig viel Mühe mit den Indizes gegeben. Es gibt hinten ein Inhaltsverzeichnis, zwei, und es gibt vorne eins. Also wer das Buch hat, schaut euch das mal an. Dieses, ich suche zu einem bestimmten Thema etwas, da ist der hintere Bereich nicht so gut geeignet, wie der vordere Bereich zum Beispiel. Und dass ihr sagt, okay, mich hat die Predigt, von wem auch immer sie gehalten wurde, angesprochen und ich möchte das für mich vertiefen, dann könntet ihr euch ein Liederbuch nehmen, gerade die, die schon seit Jahren musikalisch unterwegs sind, dann nehmt ihr euch das Buch und singt für euch selbst das Lied oder denkt über die Texte nach. Wie gesagt, natürlich immer, der Bibeltext ist das Maßgebliche, das direkte Reden mit Gott ist maßgeblich, aber es gibt noch weitere Spielwiesen, zum Beispiel, dass wir das Liedgut anderer Geschwister nutzen, um zu antworten und weiter für uns nachzudenken. Es gibt wahnsinnig viele Hilfsmittel, um zu einem Thema biblische Stellen zu finden. Der Klassiker ist eine Konkordanz. Das ist ein Buch. Da schlägt man ein Stichwort auf. Döner findet man nicht drin, aber das Wort Sünde findet man drin. Und dann listet die Konkordanz alle oder die wichtigsten Bibelstellen auf, in denen das Wort Sünde drin vorkommt. So eine Konkordanz in Buchform hat heute kein Mensch mehr. Es sei denn, es sind so Bücherwürmer wie Helmut und Christian und ich, ja. Aber eigentlich macht man das heute alles über irgendein Computerprogramm. Ob das noch der alte Bible-Workshop auf dem PC ist oder das Word oder wie auch immer die Programme heißen. Oder man direkt auf Bible-Server, Punkt, noch irgendwas sucht. Wie auch immer, beschäftigt euch weiter mit dem Thema. Und dann stürzt ihr vielleicht nach dem Vortrag über Sünde auf dem Psalm 6. Wer möchte, kann hier mit aufschlagen. Psalm 6. Ich lese Psalm 6 fast vollständig, bis auf einen Vers, den ich einfach überspringe. Karl 1, die Psalmen sind vorne. Ich wollte dich nur necken, Karl-Heinz. Vergib mir. Ich habe deine linke Hand in der Bibel gesehen, weil ich dachte, das musste jetzt mal raus. Psalm 6, da schreibt David: Jahweh, strafe mich nicht in deinem Zorn und züchtige mich nicht in deinem Grimm. Oh, hier hat jemand verstanden, wie sündig er ist. Überlegt mal, in den letzten 720 Tagen, wie oft ihr so etwas gebetet habt. Sei mir gnädig, Jahweh, denn ich bin welk. Heile mich, Jahweh, denn meine Gebeine sind bestürzt. Meine Seele ist tief bestürzt. Genau das ist das, worüber ich heute eigentlich den ganzen Tag mit euch rede, oder diese eine Stunde, die ich habe. Dieses in der Seele tief bestürzt zu sein über das, was wir im Spiegel des Wortes Gottes gesehen haben. Meine Seele ist tief bestürzt, aber du, Jahweh, bis wann, und dann unterbricht er seinen eigenen Satz, Kerom, Jahweh, befreie meine Seele, rette mich um deiner Gnade willen. Vers 7, müde bin ich durch mein Seufzen, die ganze Nacht schwemme ich mein Bett, also das ist pitschnass vor lauter Tränen, mache mit meinen Tränen mein Lager zerfließen. Geschwächt von Gram ist mein Auge, gealtert wegen aller meiner Dränger. Weicht von mir alle ihr Übeltäter, denn Jahweh hat die Stimme meines Weinens gehört. Jahweh hat mein Flehen gehört, mein Gebet nimmt Jahweh an. Beschämt und tief bestürzt werden alle meine Feinde, sie müssen zurückweichen, werden plötzlich beschämt. Da fließen diese beiden Aspekte der äußeren und der inneren Bedrängnis bei David wie üblich zusammen. Aber diese Punkte, die die innere Bedrängnis hier beschreiben. Wenn ich sowas über das, die Konkordanz finde, so eine Bibelstelle, könnte ich überlegen, ob ich das für mich auch bete. Nicht im Sinne eines festen Gebetsmusters, das ich nachbeten muss. Ich lerne das auswendig und dann bete ich das und dann ist gut. Da seid ihr in der falschen Kirche dafür, um sowas zu machen. Wir können aber über diese Texte nachdenken und sagen, kann ich Ähnliches beten? Und wenn nicht, warum eigentlich nicht? Also den Bibeltext benutzen, um noch mehr zu reflektieren über das, was wir aus dem Wort Gottes über uns erkannt haben. Das war die zweite Idee. Und jetzt bringe ich etwas, was vielleicht dafür sorgt, dass ich nie wieder in der Gemeinde hier predigen darf. Ich selbst hätte auch damals gesagt, was ist denn das? Von daher gib mir mal bitte 3 Minuten Vertrauensvorschuss. Ich habe von einem meiner Professoren mal ein Buch geschenkt bekommen, The Valley of Vision. Kennt vermutlich keiner. Ich würde sagen, selbst Helmut mit dem größten Büchervorrat hat es nicht im Schrank stehen. Es ist eine Sammlung von Texten aus Büchern der Puritaner. Puritaner, war das eine Fußballmannschaft? Nein, das war nicht ganz eine Fußballmannschaft. Es ist eine geistliche Richtung, die es so heute auch nicht gibt. Der letzte und vermutlich größte Vertreter, je nach Standpunkt, ist C.H. Spurgeon gewesen. Und den Namen Spurgeon habt ihr vielleicht schon mal gehört, vielleicht auch ein Buch von ihm gelesen. 16. Jahrhundert, ein bisschen 15. Jahrhundert, also schon ein paar Jährchen her. Und die Puritaner, wenn man sie ganz simpel darstellen wollte, haben 2 Dinge verstanden. Erstens, wie groß, und zwar wie riesengroß Gott ist und wie niedrig, wie mickrig niedrig der Mensch ist. Das ist nicht heute üblich. Ja, heute sind wir Götter. Aber die Puritaner haben, weil es das biblische Zeugnis ist, dass Gottes Wege höher sind und seine Gedanken höher sind als unsere Wege und Gedanken. Ja, das durchtränkt ja die Bibel. Und das haben die Puritaner so verinnerlicht, dass das ihr Denken und auch vieles ihrer Literatur bestimmt hat. Und ein Brite hat einfach mal aus den gängigen Texten dieses 15. und 16. Jahrhunderts Texte rausgenommen, die Gebete sind. Die Puritaner haben damals nicht nur Literatur verfasst, sondern haben in den Büchern auch Gebete reingeschrieben, wo sie aus dem, was sie aus der Schrift her erkannt haben, ein Gebet formuliert haben. Und das ist kein Zauberbuch nach dem Motto, das richtige Gebet aufschlagen, beten und schwuppdiwupp passiert etwas. Es ist einfach nur ein Vorbild. So wie ich dankbar bin für Brüder, die in der Gemeinde von Herzen und aus ihrer Seele heraus beten, wo ich genau zuhöre, nicht nur, weil ich am Ende Amen sagen möchte, sondern weil ich über das Gebet mancher Brüder auch lerne, wie sie mit Gott umgehen. Und das ist das, was dieses Gebetsbüchlein hier bringt, dass in uraltem Englisch wir einfach einen Eindruck kriegen, wie sie über Gott nachgedacht haben. Und da ihr alle so gut in Englisch seid, habe ich euch den Text mal abgetippt. Nehmt euch mal pro Familie erstmal einen Zettel, es sind 40 Ausdrucke. Oder so, dass zumindest 2, die nebeneinander sitzen. Achso, ich hätte auch gerne noch eins. Karl-Heinz, könntest du mir eins, auch noch eins geben? Ich habe mir selbst keins geschnappt. Danke. Ach, Jörg hat schon die Lösung entdeckt. Mist. Ich wollte euch ein bisschen schockieren, dass ihr jetzt den englischen Text lesen müsstet. Und dann hat dieser Kenner der Physik festgestellt, dass ein Blatt 2 Seiten hat. Okay, also eins haben wir noch über oder ein paar haben wir noch über. Wer nachher noch haben will, kann sich das hier vorne schnappen. Der Text ist auch auf meiner Website seit 2-3 Jahren drauf. Ich habe ihn von dort rüber kopiert. Das englische Original würde ich euch am liebsten vorlesen, aber es geht aus Zeitgründen jetzt nicht. Lasst uns einfach mal umdrehen und meine Übersetzung davon. Danke. Meine Übersetzung davon nehmen. Und es geht nochmal nicht darum, dass das auswendig gelernt wird. Aber man kann solche Hilfsmittel auch benutzen, um über Themen intensiver nachzudenken. Manchmal, geben wir es doch zu, sitzen wir so ein bisschen blöd da. Wir sitzen auf unserem Gebetsstühlchen oder haben so eine Gebetsecke, manche knien vielleicht beim Gebet, alles gut. und uns fällt einfach nicht ein, was wir beten sollen. Wir merken, ja, eigentlich würde ich jetzt gern dem Herrn was sagen, und nach 3 Sätzen ist eigentlich alles gesagt. Und dann merke ich für mich selbst, dass ich damit unzufrieden bin, weil ich sage, das, was David beschreibt, dass seine Seele die ganze Nacht leidet über etwas, das ist bei mir nicht der Fall. Und es geht mir nicht darum, das Ibuprofen abzusetzen und den Chirurgentermin um 5 Tage noch in die Zukunft zu schieben, wenn ihr euch noch an das Eingangsbild erinnern könnt. Aber es geht mir darum, dass mein Schmerz dem Schmerz entspricht, den Gott empfindet über mein Leben. Und dann suche ich nach Hilfsmitteln, Lieder, Konkordanz, andere Bibeltexte. Oder ein anderes Hilfsmittel wären gute geistliche Texte. Der Autor hier formuliert wie folgt. O Herr, bändige meine Hände und schneide sie ab. Denn oft stellte ich mich dir mit einem aufsässigen Willen entgegen, als diese Finger dich im Glauben annehmen sollten. Stellt euch einen Mann vor, der kniend oder sonst irgendwie seine Hände hat und sagt, Herr, schneide diese Hände ab, weil diese Finger dich eigentlich im Glauben annehmen sollten, aber stattdessen bin ich aufsässig. Altes Englisch, poetisch dargestellt, deswegen alles ein bisschen komisch formuliert, aber sage ich, ja, was hat Gott mir an Fähigkeiten gegeben und inwiefern nutzt ich sie zu seiner Ehre oder gegen ihn? Ich bin noch nicht entwöhnt all der geschaffenen Herrlichkeit, Ehre, Weisheit und Wertschätzung Dritter, denn ich habe einen verborgenen Beweggrund, meinen Namen in allem, was ich tue, zu sehen. Lass mich nicht nur das Wort Sünde aussprechen, sondern die Sache selbst erkennen. Lass mich die erkannte Sünde sehen. Lass mich wissen, dass meine Sünden, obwohl sie gekreuzigt sind, niemals völlig abgestorben sind. Hass, Bosheit, böse Absichten, nichtige Ehre, die nach der Zustimmung und dem Applaus von Menschen hungern und nachjagen, sind allesamt gekreuzigt vergeben, aber sie steigen in meinem sündigen Herzen immer wieder auf. O meine gekreuzigte, aber niemals abgestorbene Sündhaftigkeit. O meine lebenslange Beschädigung und tägliche Schande. O meine innewohnenden und plagenden Sünden. O die quälende Sklaverei eines sündigen Herzens. Zerstöre, o Gott, den dunklen Gast in mir, dessen verborgene Gegenwart mein Leben zur Hölle macht. Dennoch, du hast mich nicht hier ohne Gnade zurückgelassen. Das Kreuz steht weiterhin und erfüllt meine Bedürfnisse in den schwierigsten Lagen meiner Seele. Ich danke dir, dass mein Erinnern daran, wie Davids Blick auf das Schwert von Goliath ist, welches deine Befreiung predigte. Die Erinnerung an meine großen Sünden, meine vielen Versuchungen, mein Versagen erinnern meinen Geist auf ein neues, an deine große Hilfe, an deine Unterstützung vom Himmel her, an die große Gnade, die einen Jämmerling wie mich rettete. Es gibt keinen derart wundervollen Schatz als die fortlaufende Erfahrung deiner Gnade an mir, die allein die aufkommende Sünde in mir unterwerfen kann. Gib mir mehr davon. Und das ist ein Gebet, wie ich es nie gebetet habe. Und ich sage für mich, weil ich nie so lange drüber nachgedacht habe, um überhaupt zu solchen Zeilen zu kommen. Aber ich würde, ich sag mal sicherheitshalber, fast jeder Zeile dieses Textes zustimmen. Und ich merke, ha, das ist mangelnde Tiefe, mangelnde Ernsthaftigkeit bei mir. Und mich regen dann solche Texte an, mehr drüber nachzudenken. Und mehr sind sie dann auch nicht. Sie sind nicht die Bibel. Ja, und wenn hier ein Fehler ist, dann Zettel weg. Sie sind der Weg. Aber darüber nachzudenken, worum es wirklich geht. Mit Gott wirklich eine Harmonie zu haben, auch in unserem Denken. Ich mache Schluss. Anforderungen an uns Prediger sind nicht trivial. Wir hier vorne müssen ganz schön noch was lernen, um euch in der rechten Art und Weise zu dienen. Da gibt es Baustellen, die vermutlich die Prediger noch am klarsten, also mindestens genauso klar sehen wie ihr. Gar kein Thema. Aber heute ging es ausnahmsweise mal nicht um diese Seite des Bildschirms, sondern um diese Seite des Bildschirms. Am Ende entscheidet der Zuhörer, wie viel Nutzen und Gewinn er aus einer Predigt mitnimmt. Mich zeckt es an meinem Herzen, wenn mir jemand aus der Gemeinde hier sagt, wenn Bruder X vorne steht, schlage ich meine Bibel auf und lese meinen eigenen Text, aber ich höre nicht mehr zu. Das mag in dem Prediger begründet sein, darum geht es mir überhaupt nicht. Aber Gott hat das Instrument der Predigt gestellt, damit wir erinnert werden an die Themen, die wir uns aus eigenem Antrieb in der Regel nicht vornehmen. Keiner von euch hatte sich vermutlich für den Januar 2016 vorgenommen, ich werde mich mal intensiv mit der dogmatischen Sicht auf Sünde beschäftigen. Vermutlich. Gott benutzt den Prediger. Und er benutzt dabei teilweise oder meistens Leute, die nicht perfekt sind. Aber die Frage ist, inwiefern du diese Erwartungshaltung noch hast, dass Gott durch das, was hier vorne geschieht, dich verändern möchte und wie viel Nacharbeit du dir selbst antust. Ich rede nicht davon, jeden Vortrag intensiv zu durchdenken. Mir geht es um eine grundsätzliche Vorgehensweise. Ich weiß, wie viel wenig Zeit ihr Mamis habt, ihr kommt aus dem Gottesdienst und müsst schon wieder das Mittagessen organisieren und. Ist mir alles klar. Mir geht es aber darum, ob ihr in eurem Leben den Predigten noch eine Wirksamkeit überhaupt erlaubt. Lasst uns gemeinsam vermeiden, im Hören träge zu werden. Lasst uns miteinander über die Predigt reden und nicht über die homiletische Eignung des Predigers, also inwiefern er ein guter Prediger ist. Und vielleicht auch nicht schwerpunktmäßig die exegetischen Fehler, wo hat er den Bibeltext falsch ausgelegt, betonen, sondern was hat Gott uns heute gesagt? Vielleicht, wir haben heute gemeinsam Mittagessen, das fiel mir erst vorhin ein, dass man am Essenstisch nicht nur darüber redet, was ist jetzt gerade, Deutschland sucht den Superstar oder irgend so ein Wettbewerb, der gerade läuft. Wie findest du den und den? Ist der der bessere Sänger und wie ist der neue Coach bei diesem Lena-Ding da? Sondern was ist dir heute in der Predigt, wenn du es sagen magst, Schwester, wenn du es sagen magst, Bruder, was ist dir heute der wichtigste Punkt geworden? Dass wir uns darüber unterhalten, um uns gegenseitig zu helfen, dass wir nicht träge werden. Vielleicht schreibst du nicht die ganze Predigt mit. Aber nimmst dir diesen einen Punkt mit, dass du nach der Predigt dir einen Satz aufschreibst und sagst, darüber will ich länger nachdenken. Ich weiß nicht, als du bei Karl-Heinz bei mir in der Klasse warst, meine Schüler bekommen von mir einen Lernlog. Gab's das bei deinen Zeiten schon? Bist du schon? Nee. Es ist ein Zettel, in dem eigentlich nur 4 Fragen gestellt werden und eine Frage ist, was nimmst du heute mit? Worüber willst du nachdenken? Die hören 8 Stunden Vollzeitunterricht. Die müssen alles vergessen, was ich da sage. Da kann ich 8 Stunden abspeichern. Aber dieser Zettel liegt vor Ihnen und Sie werden regelmäßig daran erinnert, schreibt euch auf, wenn euch Punkte auffallen. Und vielleicht könnt ihr nach der Predigt sagen, ich werde nicht sofort aufspringen und mir das nächste Gespräch schnappen, sondern ich notiere mir, welcher Punkt mir jetzt gerade wichtig geworden ist, damit ich heute Nachmittag oder morgen in der stillen Zeit oder beim Warten an der Bushaltestelle oder beim Sitzen im Wartezimmer meines Zahnarztes nachdenken möchte. Lasst uns im Hören nicht träge sein, sondern uns gegenseitig zu etwas mehr anspornen. Das war mein Anliegen. Danke. Ich würde gerne am Ende noch beten. Ist das okay für euch? Vater im Himmel, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für Psalmen, wie diesen Psalm von David. Wir danken dir für andere Texte. Aber wir merken, obwohl wir uns seit Jahrzehnten damit beschäftigen, gibt es immer wieder Neues für uns oder wir werden an vieles, was wir vergessen haben, erinnert. Vater, ich persönlich danke dir auch sehr dafür, dass wir andere Brüder und Schwestern haben, die uns eine Hilfe im Glaubensweg sind. Ob das in persönlichen Gesprächen heute ist oder durch tiefsinnige Lieder, die sie irgendwann mal komponiert haben, vor Jahrhunderten oder in den neueren Jahren. Oder durch Gedichte oder über Texte, wie wir es hier von den Puritanern haben. Ich danke dafür, dass wir nicht allein sind in unserem Kernproblem, dass wir kein Interesse an dir haben, Herr. Dass uns 1000 Sachen verführen und locken und wir nur zu bereitwillig Ja sagen, aber uns mit dir und deinen Gedanken, mit deinem Ethos, mit deiner Moralvorstellung, damit beschäftigen wir uns nicht so gerne und nicht so automatisch, nicht so schnell. Deswegen danken wir dir dafür, dass du uns Hilfen gibst und möchten die auch gerne in Anspruch nehmen. Herr, vor allem preise ich dich, dass du uns Gemeinde gegeben hast, dass wir nicht als einzelne Christen über diesen Planeten latschen und auf uns selbst gestellt sind, sondern dass du uns Gemeinschaft gegeben hast. Und ich bitte dich für uns als Malor, dass wir uns gegenseitig ein guter Anreiz sind, das Böse nicht zu tun, sondern das Gute. Das Böse nicht zu denken, sondern das Gute zu denken. Und auch einen Weg zu finden, wie wir trotz unserer sündigen Natur mehr zu Verherrlichern deiner Person werden. Danke für diesen Tag, danke für die Kraft, danke für das Heilwerden meines Kiefers, dass ich heute dienen durfte. Bitte segne uns die Gemeinschaft untereinander, auch nachher beim Essen. Danke dafür, dass wir sie genießen dürfen. Amen.